Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fit Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei möchten wir euch mitnehmen, denn wir glauben ja fest dran, dass es alle braucht, also Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin, mir geht's sehr gut. Ich freue mich so doll, dass der Frühling sich langsam bemerkbar macht und alles blüht und in Hamburg ganz viele Kirschbäume und so. Das finde ich immer total schön. Es ist nicht so eine schöne Zeit für Allergiker. Davon bin ich zum Glück nicht betroffen. Deswegen genieße ich das alles. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's super. Ich freue mich auch total auf unseren Austausch. Wen haben wir denn da heute?
Wir verenden sozusagen unseren Dreiklang. Wir haben es ja angekündigt. Wir hatten ja schon zu WeWin gesprochen, zu Vital gesprochen und jetzt werden wir das nochmal verbinden. Und wir haben einmal Carlotta Clausen und wieder Tim Breker hier. Carlotta, du kommst ursprünglich aus der Luftfahrt und hast Aviation Management studiert. Im Master dann aber auch Lifecycle und Sustainability dir nochmal drauf geschafft sozusagen als Inhalte und dadurch auch deinen Richtungswechsel so ein bisschen vollzogen und bist jetzt bei WeWin als Impact Managerin und hast dort unter anderem das Impact Scoring mitentwickelt, über das wir uns auch heute unterhalten werden. Da freue ich mich sehr drauf, weil es vor allem mehr Transparenz reinbringt. Und Tim, genau, du warst ja schon vor kurzem bei uns. Freue ich mich sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Nochmal ein paar Worte zu dir, für die vielleicht auch die Folge nicht gehört haben. Du kommst aus Unternehmensberatung und hast hier so ein bisschen dann eigentlich dein Geschäftsmodell mitentdeckt. Nämlich, wenn man sich die ganze Zeit spät abends ins Büro noch Essen bestellt, ist das eben sehr viel Müll und so ist unter anderem die Idee für Vital entstanden. Da bist du Mitgründer und Geschäftsführer und hast uns ja da schon tolle Einblicke gegeben. Und ich freue mich total, dass wir das heute zusammenbinden können und schön, dass ihr da seid, Carlotta und Tim. Wie geht's euch?
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Ich finde, ehrlich gesagt, vom Frühlingswechsel nimmt man was wahr. Was ist eher so heiß-kalt, heiß-kalt. Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Das ist mein Problem.
Der April, der macht, was er will.
Exakt.
Genau. Nee, mir geht's auch sehr gut und freue mich sehr auf den Austausch mit euch.
Spitze, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie ihr zur Nachhaltigkeit gekommen seid. Und das würde mich ja ganz besonders bei dir mal interessieren, Carlotta, denn du hast ja nochmal einen Schwenk hingelegt. Wie war denn das bei dir?
Ja, sehr gerne. Da kann ich gerne drauf eingehen, so persönlich und privat, vielleicht dann auch aus WeWin-Sicht. Also bei mir persönlich ist es schon während des Bachelors schon so gewesen. Also als ich Luftverkehrsmanagement studiert habe, habe ich mich bereits damit befasst, wie man dann in der Luftfahrt die Themen nachhaltiger gestalten kann. Und für mich war es dann nur die logische Konsequenz, mich auch wirklich dort auszubilden in dem Bereich. Deswegen habe ich mich für den interdisziplinären Master entschieden, der diese ganzen Themen aus ökologischer und wirtschaftlicher und sozialer Ebene zusammenführt, weil ich eben gesagt habe, es ist mein persönliches und privates Anliegen, Nachhaltigkeit im Leben sozusagen zu praktizieren. Und der beste Weg, der effizienteste Weg ist, das dann eben auch noch im beruflichen Kontext anzuwenden. Und ich habe mit WeWin, ich habe die während meines Masters tatsächlich gefunden, WeWin als Crowdinvesting-Plattform und fand es eben bei WeWin so stark, dass, also WeWin ist nicht zur Nachhaltigkeit gekommen, sondern aus der Nachhaltigkeit geboren, speziell eben aus dem Bereich der Energiewende. Ich glaube, am besten kann man das festmachen an unserem Gründer, Matthias Willenbacher. Er hat schon in jungen Jahren selber ein Windrad aufgebaut und also ist auch nicht dazu gekommen, sondern wirklich von Anfang an dabei gewesen und hat dann eben ein heute multinationales Unternehmen aufgebaut im Bereich der Windparkprojektierung. Und mit WeWin war dann eben die Möglichkeit der Beteiligung von Privatmenschen an diesen erneuerbaren Energienprojekten möglich. Das heißt, wir sind sozusagen geboren aus der Beteiligung an Wind- und Solarparks. Und es war dann einfach irgendwann auch nur der logische Schritt, unser Portfolio zu erweitern, nämlich dann um energieeffiziente Gebäude oder nachhaltige Startups wie Vital. Und für mich ist es ein sehr, sehr schöner Weg, eben ja viele verschiedene Unternehmen zu unterstützen auf eine nachhaltige Art und Weise, weil per se ja Crowdinvesting auch noch aus sozialer Sicht recht nachhaltig ist. Und wir als Vivint, also ich habe mich ja selber skizziert als Überzeugungstäterin, aber wollte halt auf jeden Fall auch nochmal mitbringen, dass unser Team tatsächlich auch sehr, sehr, sehr die Vision immer im Blick hat. Also wir werden alle auch danach eingestellt, was wir denn dazu denken und wie wichtig uns das Thema ist.
Ja, bei dir, Tim, würde ich jetzt ganz frech alle nochmal darauf hinweisen, dass wir dir die Frage ja schon mal gestellt hatten und einfach bitten, die Folge nachzuhören. Deswegen lass uns doch mal direkt einsteigen bei dir. Warum habt ihr euch denn damals für Crowdinvesting entschieden? Was hat da so reingezählt bei euch? Was war ausschlaggebend?
Ja, ich glaube, das ist ja das Thema der Mehrweg-Angebotspflicht ist ja im letzten Podcast auch schon sozusagen Thema gewesen. Das heißt, seit Januar 2023 ist die Gastronomie in Deutschland dazu verpflichtet, auch Mehrweg-Alternativen zu Einwegverpackungen anzubieten. Und es ist aber eben genau das, eine Angebotspflicht und keine Nutzungspflicht. Das heißt, wir haben überlegt, was können wir irgendwie unserer Community an mittlerweile Tausenden von Gastronomen und Hunderttausenden von registrierten Einzelpersonen, was können wir denen eigentlich anbieten, um uns noch mehr zu unterstützen und sie noch stärker zu motivieren, wirklich jeden, den sie treffen, auf Vital aufmerksam zu machen und davon zu überzeugen, Vital zu nutzen und gemeinsam mit uns Einwegverpackungsmüll einzusparen. Und da schafft Crowdinvesting natürlich die Möglichkeit, einfach diese Überzeugungstäter noch enger an uns, an unsere Marke und an unser Thema, nämlich Einwegverpackungsmüllvermeidung, zu binden. Und so sind wir dazu gekommen. Ich habe persönlich selber schon mal eine Crowd-Spenden-Kampagne organisiert gehabt für meine erste Firma. Das heißt, mir war grundsätzlich dieses Prinzip bekannt und ich kannte auch die Vorteile, die es hat, weil es eben nochmal eine ganz andere emotionale Verbindung auch schafft zu den Menschen, die investieren. Und deswegen war das für uns eine sehr runde Sache, dass Ende letzten Jahres nochmal eine Crowd-Investing-Kampagne für Vital zu starten.
Und ihr habt das ja jetzt mit Vivint getan. Und ihr als Vivint habt ja gewisse Kriterien, nach denen ihr auch die Projekte auswählt. Wie funktioniert denn da der Prozess auf eurer Seite, Carlotta?
Sehr gerne. Also ich kann gerne einen allgemeinen Einblick vielleicht nochmal in das Impact Scoring von uns geben. Wir haben das ja entwickelt, weil wir eben gesehen haben, dass wir zwar schon immer harte Ausschlusskriterien angewendet haben, um immer festzustellen, dass auf jeden Fall die Projekte nachhaltig sind. Wir haben aber auch gesehen, dass am Markt viele verschiedene Standards rumschwirren, viele verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit. Und bei uns war es dann nochmal der nächste Schritt, sozusagen unseren Investorinnen wirklich eine fundierte Information zur Verfügung zu stellen, wie nachhaltig denn eigentlich das Projekt wirklich ist. Wie gesagt, die Ausschlusskriterien, das war immer die Basis. Da haben wir uns beispielsweise orientiert an einem Forum für nachhaltige Geldanlagen oder ganz klassisch die Einzahlung auf die SDGs. Und mit dem Impact Scoring haben wir dann eben wirklich insgesamt 6 Bewertungsdimensionen festgelegt pro Asset-Klasse. Also einmal Startups hat 6 Bewertungsdimensionen, dann Immobilien und natürlich erneuerbare Energien, weil die sich sehr, sehr stark unterscheiden. Und für diese 6 Bewertungsdimensionen haben wir dann jeweils nochmal qualitative und quantitative Indikatoren festgelegt, sodass wir auch wirklich nach einem standardisierten Prozess die Nachhaltigkeit der Projekte bewerten. Vom Prozess her ist es relativ einfach, weil wir machen schon immer eine wirtschaftliche Due Diligence. Das heißt, wir senden sowieso immer einen recht großen Katalog an Unterlagen, die wir anfordern, um zu prüfen, dass auch wirklich wir ein risikoadäquates Produkt auf die Plattform holen, was wir an Privatmenschen vermitteln wollen. Und den haben wir jetzt ergänzt um einen Fragebogen. Der fragt dann eben verschiedene Themen ab, beispielsweise über die Maßnahmen zur Energiereduktion, aber auch zur Vision, zur Zusammenstellung des Teams etc. Und anhand dieses Fragebogens, den Informationen, die uns überliefert werden, werden wir dann eben standardmäßig dieses Impact Scoring auswerten. Meistens haben wir dann noch einen Follow-up-Call mit den jeweiligen Emittenten, um das Ergebnis vorzustellen und zu schauen, dass alles passt, dass wir auch alle Informationen sozusagen verlässlich erhalten haben. Und dann arbeiten wir das Ganze eben für die Investorinnen auf, was uns eben ganz wichtig ist aus Transparenzthemen. Also Investorinnen erhalten dann am Ende eben das Ergebnis des Impact Scorings, können aber auch jederzeit auf die Methodik, die dahinter liegt, zugreifen und schauen, welche Kriterien wir uns denn eigentlich angeschaut haben.
Vielen Dank. Tim, mal in deine Richtung gefragt, mal so unter uns. Ist das total aufwendig gewesen? Wie war sozusagen der Prozess auf der anderen Seite? Und was ich ja auch spannend finde, hat es vielleicht auch noch mal ein paar Fragen noch mal aufgeworfen oder auch Themenfelder, die ihr vielleicht noch gar nicht beachtet hattet, die ja dann vielleicht auch noch mal helfen, sich noch mal mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Absolut. Nein, also das ist natürlich so, dass dieses Innehalten und Reflektieren, ja, das kommt zu kurz im Gründeralltag oder auch auf dem Wachstumspfad von unserer Organisation. Das heißt, wir sind nicht nur, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch so leichte Dinge eigentlich wie Erfolge wirklich mal zu feiern. Ja, das selbst das ist teilweise in der Vergangenheit bei uns auf der Strecke geblieben, einfach weil wir so fokussiert waren, Vital aufzubauen und möglichst viele Leute zu erreichen und voranzukommen. Und deswegen war das eine sehr, sehr willkommene Übung, gemeinsam mit WeWin innezuhalten, zu reflektieren und zu schauen, okay, was machen wir denn bisher? Unser Geschäftsmodell ist im Grundkern nachhaltig. Die Incentives, das hatten wir ja auch lang besprochen, sind wirklich so, dass in unserem System, egal wer an dem System teilnimmt, insbesondere auch für uns als Vital, als Systemorchestrator, sind die wirtschaftlichen und die Impact-Incentives 100% aligned. Das ist toll. Aber es gibt natürlich darüber hinaus noch ganz viele Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Und dafür war das eine tolle Übung. Und so simple Sachen wie einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, darüber zu kommunizieren, was wir alles machen und wo wir vielleicht schon sehr gut sind, weil wir uns für gebrauchte Elektronikgeräte bei uns im Unternehmen entschieden haben und wo wir vielleicht aber auch noch mehr drauflegen können, ja, was die Nachhaltigkeit angeht. Das haben wir noch nicht gemacht. Und das ist zum Beispiel ein To-Do, was wir jetzt mitgenommen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das eigentlich regelmäßig machen, innehalten und so ein bisschen ja bewerten, wo stehen wir in Sachen Nachhaltigkeit in den unterschiedlichen Dimensionen.
Wie erstellt ihr den Nachhaltigkeitsbericht?
Also noch gar nicht, deswegen Hausaufgabe. Das gilt es noch auszudefinieren und auszuformulieren. Aber im Prinzip, ich glaube, grundsätzlich fühlt es sich gut an, wenn man weiß, das Kerngeschäftsmodell ist nachhaltig. Dann gibt es auch sozusagen noch andere Bereiche, wenn wir irgendwas verschicken, die neuen Behälter an unsere Partner zum Beispiel, dann passiert das auch CO2-neutral. Also wir machen da schon ganz viel, aber im Zweifel weiß ich vielleicht selber gar nicht, was wir in dem Bereich schon alles machen und wo vielleicht auch durchgerutscht ist, dass wir was sehr leicht besser machen können. Und deswegen bin ich selber auch ganz gespannt dann auf das Ergebnis.
Carlotta, du hast es ja eingehend erwähnt. Also es gibt ja auch Standards, ESG und so weiter und so fort. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, auch nochmal ein eigenes Impact Scoring zu entwickeln. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen? Also diese Dimension, die du aufgezeigt hast, habt ihr da dann euch inspirieren lassen von anderen Standards, auf wissenschaftliche Publikationen euch dann gelehnt? Weil ich stelle mir das ja schon sehr herausfordernd vor, wenn man versucht, da ganzheitlich was hinzustellen. Und was würdest du sagen, wenn sich jetzt dann eben Unternehmen, Startups, die sich bei euch eben dann auch da durchlaufen? Wahrscheinlich hat man ja ganz viel, wenn man das Impact Scoring ausfüllt, um vielleicht weitere Standards dann auch in Zukunft erfüllen zu können. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich stellen sich bei mir die Nackenhaare immer ein wenig auf, wenn ich ESG höre, weil ESG ist kein Standard, sondern ESG ist tatsächlich einfach nur ein Rahmen, an dem man sich orientieren kann, an dem man reporten kann, aber es ist eben kein Standard. Es gibt diverseste Standards für die beschriebenen Asset-Klassen. Und ein großes Problem ist dann natürlich erstmal die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den Standards, angesprochen eben dadurch, dass ESG so inflationär benutzt wird und eben nicht an konkreten Indikatoren festgemacht wird. Und das Zweite ist eben auch der verbundene Aufwand, der dann für die Unternehmen auf sie zukommt, wenn sie sich tatsächlich an so einen großen Nachhaltigkeitsreporting-Standard, wie er jetzt auch gerade mit der CSRD entwickelt wird, halten. Das bedeutet für uns im Startup-Sektor, also wir finanzieren ja nur junge, kleine Wachstumsunternehmen, ist es gar nicht möglich, dass wir einfach sagen, hey, schickt uns doch bitte die Ergebnisse eures Nachhaltigkeitsreportings, weil der Aufwand viel zu groß ist, sowohl monetär als auch wirklich abzubilden von den Kapazitäten eines Startups. Das heißt, es war auf jeden Fall notwendig, dass wir eigene Kriterien aufstellen. Natürlich haben wir das Rad aber nicht neu erfunden, das müssen wir auch sagen, sondern bei uns war es eben wichtig, dass wir auf die Asset-Klasse spezifische Bewertungsdimensionen feststellen. Das heißt, ich als jemand, der generisch aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsbewertung komme, habe mir beispielsweise für Immobilien einen Energieeffizienzberater nochmal hinzugezogen, mich mit ihm ausgetauscht, welche Standards dann wirklich erreichbar sind, welche Energiebedarfe im Primärenergiebereich erzielbar sind und so weiter. Das heißt, hier war wirklich in dieser Entwicklung des Standards sehr, sehr, sehr viel Wissenschaft dabei. Also wir haben, wie gesagt, den Energieeffizienzberater dazu geholt. Wir haben mit einer Hochschule zusammengearbeitet. Ich war mit dabei, die verschiedene Standards bereits kennt. Und wir haben uns an anderen Stellen noch beraten lassen, um eben wirklich dann Kriterien aufzustellen, die für uns anwendbar sind. Weil es ist natürlich auch wichtig, ich finde es schön, Tim, dass der Prozess so positiv für dich war, aber wir können eben die Startups damit auch nicht überladen oder die anderen Projektinhaber. Deswegen war das schon wichtig, einen Rahmen dafür zu finden. Zum Prozess her kann ich auf jeden Fall sagen, es war ein monatelanges, sehr intensives, sehr spannendes Projekt, was ich sehr, sehr gerne geleitet habe. Und am Ende bin ich sehr, sehr stolz darauf, was wir jetzt daraus gemacht haben. Aber es erfolgt natürlich auch immer eine Weiterentwicklung. Das ist, denke ich, auch ganz klar. Und was mir jetzt auch hier bei dem Beispiel Weite eben auch immer wieder auffällt, ist, das Gute ist, dass wir es abfragen. Also es ist so wichtig, dass jetzt eben Investorinnen, dass Geldgeber per se Crowd-Investing-Plattform anfangen, die Fragen zu stellen, dass sich eben die Emittenten rechtfertigen müssen, wie sie denn nachhaltig wirtschaften. Und da ist es eben wichtig, dass wir das abfragen und dass dann eben Stellung dazu bezogen werden kann. Und wir sind tatsächlich gerade dabei, basierend auf unserem Vivint Impact Scoring einen Branchenstandard für Crowd-Investing-Plattformen zu entwickeln, weil jetzt haben wir den Standard, der ist dann aber auch schwer vergleichbar mit anderen Plattformen. Das heißt, wir wollen auf dieser Basis anfangen, mit verschiedenen Crowd-Investing-Plattformen einen einheitlichen Standard zu entwickeln, damit eben Investorinnen wirklich immer eine fundierte Investmententscheidung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit treffen können.
Sehr cool, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Ich würde nochmal kurz Richtung Tim dann die Frage, wie würdest du denn überhaupt einschätzen, also wie lief überhaupt das Crowd-Investing sozusagen, wie würdest du da das Fazit ziehen und welchen Einfluss hat denn auch das Impact-Scoring an der Stelle und hattest du dann eben das Gefühl, dass das auch wirklich hilft und gerade den InvestorInnen auch wirklich einen guten Blick dann gibt?
Ja, also das waren jetzt ein paar Fragen in einer versteckt. Ich glaube, erstmal war das insgesamt eine tolle Erfahrung für uns, auch uns diesem Scoring zu unterziehen. Wohlgleich wir beim Ergebnis natürlich schon ein bisschen gezuckt haben, wie wir haben nicht die volle Punktzahl oder das triggert einen dann schon. Und das ist nicht so, dass man von Anfang an irgendwie sehr offen sagt, ah cool, jetzt kriege ich hier noch ein paar Hausaufgaben, sondern das ist schon so, dass man dann auch als Startup das erstmal kritisch hinterfragt oder also nicht nur sich selber kritisch hinterfragt, was ja sozusagen Sinn und Zweck auch ist und was ja auch genau die richtige Wirkung hatte bei uns, glaube ich, sondern man versucht natürlich auch da, sich mit der Methodik auseinanderzusetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr gut, dass das Teil dieses Investmentprozesses ist. Und wenn wir das jetzt auf noch mehr Crowd-Investing-Plattformen irgendwie ausweiten können, dann genau wie Carlotta sagt, das ist einfach, es fällt noch zu häufig unter den Tisch, wenn Leute über Geldanlage nachdenken oder auch sozusagen, wo bei welcher Bank sie ihr Konto haben etc. Und deswegen ist das, glaube ich, genau die richtige Entwicklung und ich freue mich, davon noch mehr zu sehen. Welche Rolle das für die Investitionsentscheidung der Investorin gespielt hat, das kann ich natürlich sehr schwer sagen. Ja, ich glaube sozusagen, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren, ich glaube, 3/4 etwa oder auch zumindest mehr als die Hälfte der Crowd-Investorinnen kamen direkt aus unserer Community. Das heißt, da bin ich einfach sehr selbstbewusst, dass ich sage, okay, ich glaube, das sind absolute Überzeugungstäter, die kennen uns, die kennen unser Produkt, unsere Marke und die wissen, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat und dass das sehr, sehr impactorientiert passiert. Und deswegen würde ich sagen, für die hatte das wahrscheinlich keine große Relevanz. So würde ich jetzt einfach mal sagen, was jetzt diesen speziellen Fall betrifft. Ja. Wenn ich mir dann die anderen Investorinnen anschaue, die wir sozusagen über Weavin bekommen haben, dann hoffe ich sehr, dass das eine sehr hohe Relevanz hatte, weil das ist ja ganz genau die Vision und sozusagen das, was wir auch als Vital-Gründer verfolgen oder auch als gesamtes Vital-Team. Wir wollen eben die ökonomischen und die wirkungsorientierten Ziele übereinander bringen und zeigen, dass man im Grunde Wirtschaft auch dazu nutzen kann, den Impact zu skalieren. Und da müssen wir uns genau an solchen Scoring-Modellen messen lassen und ganz genau hinschauen. Und deswegen finde ich, dass das einfach eine super Sache ist.
Ich gehe mal davon aus, also das ist ja eine Aufgabe, die man jetzt ja einmal tut, sich halt diesem Scoring zu unterwerfen und eben die entsprechenden Themen halt wieder auszufüllen. Wir haben da auch unsere Erfahrungen mit gesammelt, denn wir haben oder berichten nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex und sind jetzt irgendwie auch EcoVadis entsprechend zertifiziert und so. Weil wir das auch merken, dass unsere Kunden, also teilweise fragen unsere Kunden eben jetzt auch nach und gerade im Konzernumfeld wird das immer mehr, so dass ich also für uns schon sagen kann, dass sich das irgendwie auch auszahlt. Da würde mich mal der Eindruck interessieren, weil, wie das denn halt so ist, ob du auch irgendwie, ob ihr auch das Thema oder ob ihr auch schon seht, dass das auch an anderer Stelle ankommt. Also fragen auch andere danach oder ist das jetzt eben nur, also nur in Anführungsstrichen bei diesem Crowdinvesting durch Vital? Tim, wie siehst du das?
Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich, für mein persönliches Verständnis noch zu wenig. Ja, das ist, glaube ich, aber dem geschuldet auch, dass es so wahnsinnig komplex ist, ne? Und wir haben auch eben von Carlotta gehört, wie ESG als Buzzword irgendwie rumschwirrt und jeder interpretiert es so ein bisschen, wie er oder sie möchte und wie es gerade gut reinpasst. Und deswegen unterstütze ich sozusagen genau diese Transparenzdirektion und deswegen ist es auch gut, dass wir uns jetzt diese Hausaufgabe des Nachhaltigkeitsberichts auch mitgenommen haben, damit wir einfach mehr Transparenz schaffen können und mit eigenem Beispiel vorangehen können. Ich habe den Eindruck, dass sozusagen für unsere gastronomischen PartnerInnen zu großen Teilen das sehr gut ankommt, dass wir ihnen die Einwegverpackungseinsparungen in Echtzeit live transparent machen. Das ist schon absolut auch ein Verkaufsargument und das kommt sehr, sehr gut an. Wenn ich jetzt an meine Gespräche mit Journalisten zum Beispiel denke, da habe ich das Gefühl, wird das gesamte Thema Nachhaltigkeit häufig nur eher oberflächlich behandelt. Bei der Auswahl der Partner, also sei es jetzt irgendwie Vertriebspartnerschaften oder Produktentwicklungspartnerschaften oder so, da ist es dann schon häufiger ein bisschen Thema, aber insgesamt ist es mir einfach noch zu wenig irgendwie ein Thema oder ein Hebel. Und das ist durchaus eine Herausforderung, glaube ich, wie man das Thema so greifbar machen kann oder so aufbereiten kann, dass es leicht auch konsumierbar ist oder leicht behandelbar ist. Und ich glaube, das ist Weavin, und vielleicht kann Carlotta dazu noch was sagen, sehr gut gelungen mit dem Impact Scoring. Wir sind da ja noch radikaler reduziert sozusagen, wenn wir einfach Einwegverpackungseinsparungen zählen pro Verpackung oder auf, also ne, einfach eine Verpackung, zwei Verpackungen gespart und so weiter, wie es eben in der Vital-App angezeigt wird. Aber da glaube ich, sind das schon die ersten Schritte, die man gehen muss, damit es auch konsumierbar ist.
Also da kann ich vielleicht genau das Gleiche auch ergänzen. Also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist so komplex und wahnsinnig schwierig nachzuvollziehen, weil es sich grob gesagt zum Beispiel ja auch um ökologische und soziale Themen schon handelt. Und es ist einfach schwierig, das jetzt beispielsweise für wirtschaftliche Kennzahlen, die einfach festgelegt sind, die man reporten muss, das sozusagen zu ermöglichen und dann auch noch verständnisvoll aufzubereiten für den Privatmenschen, der sich nicht jeden Tag mit den verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Das war für uns auch eine der größten Herausforderungen tatsächlich, da eine Ebene zu finden, die verständnisvoll, aber trotzdem noch tiefgehend ist, also die trotzdem noch irgendwie eine Form von Komplexität beinhaltet und kann ich absolut nur unterschreiben.
Wie kam es denn dazu, dass jetzt über mehrere Crowd-Investing-Plattformen ihr jetzt diesen Standard etablieren wollt? Weil das finde ich ja total spannend und das schlägt ja auch total in die Kerbe, wie wir auch mal diesen Podcast anmoderieren, wie es geht nur zusammen und man braucht eben diese Partnerschaften und so. Ein bisschen ist man ja vielleicht auch Marktbegleiter, wie wir immer sagen würden, was ein schönes Wort für Wettbewerb ist. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Wie kam es dazu? Wie läuft das? Und die übergeordnete Idee, weil das ist ja, also ich finde sowas großartig.
Also vielleicht fangen wir mal grundsätzlich an. Ich hatte ja schon skizziert, warum wir das Ganze überhaupt aufgesetzt haben, aber ein anderer Grund ist natürlich auch, dass uns selber im Crowdinvesting-Markt die Standards gefehlt haben und bevor wir eben eine andere Nachhaltigkeitsbewertungsagentur damit beauftragt hätten, uns einen Standard zu entwickeln, haben wir ihn eben selber entwickelt. Immer mit der Prämisse, dass wir das Open Source machen wollen. Also bei uns auf der Webseite kann man alles einsehen, was wir wollen. Das haben wir von Anfang an direkt mitentschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen von Anfang an andere mit ins Boot holen. Und tatsächlich sind wir teils aktiv auf andere zugegangen, habe ihnen gesagt, hey, wollen wir nicht zusammen weitermachen, weil es ist für uns natürlich auch viel besser, wenn unser Standard anerkannt ist, unser Standard etabliert ist zwischen den Crowdinvesting-Plattformen. Den Vorteil muss man natürlich auch hervorheben. Und das Zweite war dann, dass tatsächlich der Bundesverband Crowdfunding dann auch auf uns zugekommen ist. Also da darf ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Deswegen, das ist noch ein Spoiler. Das wird alles noch entwickelt. Aber es war dann eben so, dass wir herausgefunden haben, Vivin, wir als Crowdinvesting-Plattform, haben bislang die am weitesten entwickelste Nachhaltigkeitsbewertung für Crowdinvesting-Projekte. Also nehmen wir das jetzt als Basis.
Ja, denn ich meine, es gibt ja unwahrscheinlich, also oder ziemlich viele Investitionsformen. Wir hatten ja letztens mal oder vor ein paar Wochen auch mal mit dem Thomas Küchenmeister irgendwie nochmal gesprochen, was ich auch total interessant fand, der ja da den DWS-Fonds und so weiter da mal auf die Finger guckt und da halt dann über die Banken ratet. Und da ist ja einfach wahnsinnig viel zu tun. Ne? Und insofern lässt sich da ja, es gibt ja eben die großen Investoren, da gibt es natürlich die ganzen Finanzinstitute und jeder Standard hilft da natürlich eben in dieser grundsätzlichen Bewertung ja eben auch vor allen Dingen uns Konsumenten, ne? Und Konsumentinnen, dass man da irgendwie das Thema halt nach und nach greifbar bekommt. Und insofern begrüße ich da auch sehr diese gesamten Bemühungen aus der EU, so sehr man die im Detail natürlich auch wieder kritisieren kann. Aber das wäre schon interessant. Geht das denn quasi auch aus eurer, ich sag mal, Crowd-Investing-Bubble hinaus? Also seid ihr da draußen auch über euer direktes Metier vernetzt zu den Themen?
Ja, also dazu zwei Gedanken. Erstens, Forum für nachhaltige Geldanlagen hat beispielsweise die Atomenergie schon immer ausgeschlossen. Auch einfach mal zur Ergänzung. Das heißt, bei uns war das schon immer ein Ausschlusskriterium. Und das zweite ist, also bislang sind wir noch nicht mit anderen, ich sage jetzt mal größeren Geldinstituten in Gesprächen, weil wir das erstmal für den Crowdinvesting-Markt aufsetzen wollen. Weil wir, das ist das andere, was ich noch hervorheben wollte, gerade auch den Wachstum im Crowdinvesting-Markt sehen. Weil es eben zum einen die Möglichkeit bietet, eben für Unternehmen wie Weite eine Wachstumsfinanzierung aufzunehmen, ohne Anteile abzugeben. Also ist ein sehr, sehr großer Vorteil und eben die Kundenbeziehung zu intensivieren. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben Privatmenschen wirklich das Geld in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, was das Geld macht. Also das ist wirklich so eine Teilhabefunktion, die wir bieten für Privatmenschen, die eben nicht sagen, wir vertrauen den großen Banken und okay, ich nehme den nachhaltigen Sparfonds, aber mal schauen, ich weiß ja gar nicht, was sie damit machen, sondern sie können wirklich privat als Einzelperson entscheiden, wo ihre Investitionen hinfließt. Sie können das konkrete Projekt sehen, sie können an die Weite GmbH das Geld überweisen. Und das ist halt eine ganz andere Wirkung, die man im institutionellen Markt niemals findet. Und wir wollen natürlich so ein bisschen den institutionellen Großinvestoren und Investorinnen da, ich sag mal, ein Schnippchen schlagen und ihnen so ein bisschen die Nacht aus der Hand nehmen, weil wir sagen, hey, über uns geht's eben auch, lasst euch doch über uns finanzieren, bietet Privatmenschen die Möglichkeit, teilzuhaben. Und das gibt natürlich eine sehr, sehr große Befriedigung, auch wirklich den Privatmenschen, weil sie sagen, ey, ich muss jetzt nicht immer nur Bio kaufen, sondern ich habe auch eine wirkliche aktive Teilhabe an der Nachhaltigkeitswende. Und deswegen würde ich jetzt aktuell noch die große Bankenwelt ausklammern und mich auf Crowdinvesting fokussieren, weil ich da einfach noch so großes Wachstumspotenzial sehe. Da ist noch genug zu tun.
Absolut. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber wenn es euch nicht stört, ich glaube, ein, zwei Fragen hätten wir bestimmt noch. Und bei zweien, die so viel zu erzählen haben, nehmen wir uns das jetzt einfach mal raus. Wie ist das denn bei dir so ein bisschen in so einer, wahrscheinlich bist du auch in so einer Start-up-Blase so ein bisschen natürlich auch unterwegs, Tim, und kennst wahrscheinlich viele andere Gründer, Gründerinnen oder die das gerade überlegen. Wird sich da ausgetauscht über eben die unterschiedlichen Investitionsformen, die man auch wählen kann? Und nimmst du da irgendwie wahr, dass Crowdinvesting da irgendwie ein Trend nach oben geht oder? Also kannst du da vielleicht ein bisschen uns Mäuschen spielen lassen, was so in dieser Community vielleicht so über dieses Thema geredet wird?
Ja, vielen, vielen Dank für die Frage, weil jetzt habe ich endlich auch mal Gelegenheit, Danke zu sagen bei meinem Head of Finance und dem Team, dass die Kampagne von Vital-Seite, aber danke natürlich auch an die Vivian-Seite, aber sozusagen jetzt explizit an unser Team, weil es tatsächlich so ist, dass sie andauernd von anderen Gründern gefragt werden, hey, hast du Zeit für einen kurzen Erfahrungsaustausch? Also wir witzeln auch schon intern, dass mein Kollege Arp hat mal so ein Webinar, Erfahrungsvideo, wie auch immer, produzieren sollte, um diesen ganzen Anfragen Herr zu werden. Und dementsprechend sehe ich da absolut sozusagen, dass Crowdinvesting immer mehr an Relevanz gewinnt. Und was, glaube ich, auch ganz spannend ist, dass wir es ja ein Stück weit vorgemacht haben, auch als Unternehmen, als Startup, dass kein physisches Produkt verkauft, dass es eben auch trotzdem gerade aufgrund unserer starken Community eben eine sehr relevante Finanzierungsform sein kann. Ich meine, irgendwie fast 3 Millionen ist auch schon eine signifikante Summe, die wir da über die Crowd ja erhalten haben. Das heißt, da ist absolut, gerade im Moment ist ja auch das Venture-Kapital-Fundraising-Klima nicht das allerbeste oder zumindest nach den Hochjahren in der letzten Zeit jetzt eher wieder so Ernüchterung eingekehrt. Das heißt, das führt natürlich auch nochmal dazu, dass sich Gründer mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten beschäftigen und da gerade aufgrund dieser emotionalen Bindung, die zwischen den Investorinnen und dem Unternehmen, dem Startup entsteht, kann ich da auch Crowdinvesting nur absolut empfehlen. Das kann eine sehr, sehr gewinnbringende für alle Beteiligten Möglichkeit sein.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft guckt, Carlotta, wollt ihr das Impact Scoring noch weiterentwickeln oder sagt ihr, dass ihr jetzt irgendwie schon erstmal Version 1.0 fertig und das reicht erstmal?
Also ich gucke sehr gerne in die Zukunft. Von daher nein. Also natürlich, also das Erste, was so die Basis ist, ist natürlich, dass wir fortlaufend das Impact Scoring weiterentwickeln. Das heißt, wir gucken uns die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse an, lassen aber natürlich auch die neuesten Standards mit einfließen. Also wenn wir da, die jetzt kommen, die noch weiterentwickelt werden, wenn wir da Anwendungsfälle für uns sehen, Orientierungsmöglichkeiten, Punkt 1, es wird immer weiterentwickelt. Also man bleibt ja wirklich auch nicht stehen. Das Zweite, was ich jetzt mehrfach angesprochen hatte, ist eben der Branchenstandard, an dem wir weiterarbeiten. Das, denke ich, ist auch nochmal ein schönes Zukunftsprojekt, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das Dritte, was wir versuchen wollen, ist tatsächlich auch, dass wir neben dem fortlaufenden Reporting, was die Finanzzahlen angeht, zu dem sich jedes Crowdinvesting-Projekt verpflichtet, also was auch weiter bald machen muss, dass wir da eben auch die Impact-Scoring-Kennzahlen nochmal mit reinnehmen und sagen, hey, an den und den Punkten habt ihr euch vielleicht verbessert oder das und das, daran haben wir investiert und das ist dabei rausgekommen mit dem Crowdgeld. Und das ist tatsächlich auch mein Herzensprojekt, nämlich Thema Nummer 4. Wir wollen tatsächlich auch Unterstützung bieten, nämlich in der Verbesserung der Nachhaltigkeit. Also Tim hat es ja schon skizziert, es war mal ganz gut, überhaupt so ein Scoring zu machen, überhaupt sich anzuschauen, was wird denn bewertet. Aber es war dann eben auch die Rückfrage, wie erreichen wir denn die 100 Punkte? Und das ist für mich persönlich der allergrößte Hebel. Also nicht nur, dass wir überhaupt schon nachhaltige Projekte finanzieren, denen sagen, so und so, so nachhaltig seid ihr, sondern denen auch noch zu helfen, hey, schaut euch doch die und die Themen an und damit könnt ihr dann sogar noch die Nachhaltigkeit verbessern. Und das ist für mich, wie gesagt, so ein echt sehr, sehr großer Hebel, auf den ich mich sehr, sehr freue, wo wir dann eben gemeinsam mit den Emittenten möglicherweise neue Nachhaltigkeitsmaßnahmen entwickeln können. Ja, das ist so meine Weiterentwicklungsmöglichkeit fürs Impact Scoring, auf das ich mich am meisten freue.
Total spannend und ich finde es auch geil dann, also so, ich weiß nicht, bei uns war es auch so, wir haben EcoVadis dann diese Silbermedaille bekommen, ist ja schon richtig gut und so, aber so eine der ersten Fragen war, ja okay, aber wie kommen wir jetzt zu Gold? Also, ja, genau. Also man wird dann natürlich auch so ein bisschen dieser innere Wettbewerb, ja, also hä? Kann ja nicht sein. Und jetzt sind wir halt mit einem kleinen Team eben dran gerade irgendwie uns neu raten zu lassen und hoffentlich Gold zu holen, weil da wird ja auch was getriggert. Irgendwie. Und da natürlich dann direkt auch die Hand reichen zu können, ist natürlich total, total sinnvoll. Sehr spannend, was ihr da vorhabt. Ja, Tim, ähnliche Frage an dich. In die Zukunft geguckt, gibt es noch was, was du gerne teilen möchtest? Was sind noch Pläne? Genau, schieß mal los.
Ja, im Grunde von mir vor allem die Aufforderung, die Vital-App herunterzuladen und zu schauen, welche Partner gibt es schon in der Nähe oder welches Restaurant muss man vielleicht noch oder welche Kantine muss man vielleicht noch anstupsen, Vital einzuführen. Und ansonsten haben wir jetzt Crowd-Investing einmal erfolgreich genutzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in Zukunft auch nochmal nutzen werden. Aber dafür wollen wir erstmal jetzt auch weiter an Vital arbeiten, an dem Ausbau unseres Netzwerks arbeiten und das weiter vorantreiben und machen da auch große Schritte, also sind gerade auch mit internationalen Franchise-Nehmern vom Vital-System in sehr guten Austausch. Und von daher hoffe ich, dass möglichst viele Vital-Pins auf der Weltkarte dazukommen und wir an immer mehr Orten Einwegverpackungen durch gute Mehrwegbehälter ersetzen können.
Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt muss ich kurz noch eine kleine Geschichte von hier erzählen. Nach unserem letzten Talk, Tim, meinte ich auch noch, weil wir haben ja schon unsere Lieferanten, bei denen wir bestellen, schon angeschrieben gehabt und so und eben auch darauf hingewiesen, dass wir gerne Mehrweg. Und das hat dann Dominik bei uns im Backoffice zur Gelegenheit genommen, mal alle unsere, wo wir so einkaufen, auch Kaffee beziehen etc. mal anzuschreiben. Und das ist so cool. Also wir bekommen jetzt zukünftig unseren Kaffee nicht mehr verpackt, sondern Kanistern praktisch geliefert, sodass wir Verpackung sparen können und so. Und das ist irgendwie so geil. Also wir geben einfach nur einen Impuls, der wird aufgenommen, dann werden alle mal durchgeklingelt und schon finden wir Lösungen. Also ich finde das, ich habe mich so gefreut über die Nachricht von ihm vor einer Woche oder so. Ja, und mit denen haben wir das vereinbart und mit denen werden wir jetzt das versuchen und so. Und ich finde das einfach großartig, was es so lostreten kann einfach. Mhm.
Ja, und es bestätigt wieder dieses einfach machen. Es ist wirklich so eine E-Mail zu fragen, hey, was können wir eigentlich besser machen, um hier Verpackungsmüll zu sparen? Das ist nicht so, dass die Leute sich dem verschließen oder so, sondern es braucht einfach die Leute, die das antriggern und dann bewegt sich was. Und deswegen, großartig, großes Kompliment.
Und ich finde, da sieht man auch echt wieder so die Kraft der Masse. Ne? Also einfach mal jemand, der sich engagiert, der losgeht und alles macht, weil wir schaffen es echt nur gemeinsam. Also ich glaube, ihr hattet es eingangs auch schon gesagt. Mehr Kooperation, mehr gemeinsam einfach schauen, was man machen kann. Und ja, dann bewegt sich was. Ich finde es super spannend. Ich habe übrigens, will ich auch noch sagen, 20 Meter um die Ecke ist das erste Restaurant mit Vital. Also bei mir im Stadtzentrum muss man da wenig machen. Da ist schon echt eine gute Abdeckung. Also Props an euer Team, Tim. Echt gut gemacht.
Gebe ich gerne weiter.
Ja, das war ja schon fast ein Appell, aber wir schließen ja trotzdem immer noch mal mit dem Appell. Und Carlotta, vielleicht, was möchtest du denn noch loswerden an Unternehmen, Unternehmerinnen?
Oh, wo fange ich an? Nein, Spaß. Also ich glaube, dass eins der wichtigsten Themen ist, einfach von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit mitzudenken. Also in jeder kleinsten Entscheidung einfach mal denken, was würde denn jemand denken, der das Ganze aus der Nachhaltigkeitsbrille betrachtet? Weil es wird immer schwieriger, bestehende Prozesse irgendwann anzupassen. Das finde ich eine wirklich sehr, sehr wichtige Denkweise, einfach von Anfang an mitzudenken. Das Zweite ist, denke ich, es gibt diese klassische Wesentlichkeitsanalyse. Also konzentriert euch dann, wenn ihr das überall mitgedacht habt, auf die wesentlichen Punkte, wo ihr was ändern könnt. Und mein wichtigstes Thema ist eigentlich, schaut dann, welche Lösungen es schon gibt. Weil, also anschließend auch, was ich eben schon gesagt habe, oft denkt man, oh Mist, ich habe hier ein Problem und es dauert jetzt ewig, eine Lösung zu finden. Tauscht euch aus. Die Lösungen sind da. Man muss eben wirklich nur kooperativ zusammenfinden und mal nachfragen. Und sei es, hey Arpad, wie funktioniert denn eigentlich Crowdinvesting? Und ist das wirklich so gut? Also im Endeffekt einfach losgehen, sich austauschen und fragen, was gibt es denn Ideen, wie ich nachhaltiger sein kann? Und da kann auch eine Crowd helfen, die dann investiert und sagt, hey, ich habe übrigens dir die Idee, schaut euch das doch mal an, weil die haben ja auch ein Steak am Tisch. Die haben ja dann auch Lust, dass es euch gut geht und ihr noch nachhaltiger seid. Von daher in den Austausch gehen, die Lösungen sind da.
Und bei dir, Tim?
Dem möchte ich nicht mehr hinzufügen.
Vielen Dank für eure Zeit, Carlotta und Tim. Es war ein richtig schöner Austausch und alles Gute euch weiterhin. Und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Ich freue mich. Vielen Dank. Ciao.
Niesel, mit Carlotta und Tim gesprochen. Einmal WeWin, einmal Weite. Wie fandst du es?
Ja, total angenehmes Gespräch. Ich fand beide, also ich fand es echt eine coole Atmosphäre. Ich fand diesen Blick von Carlotta auch tatsächlich gut, nochmal auf dieses Crowdinvesting, also Crowdinvesting grundsätzlich als Plattform eben auch nochmal, gerade unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt, dass man sich da eben mit den Investments natürlich nochmal ganz anders verbinden kann, wenn man dort halt wirklich persönlich beteiligt ist und das eben auch ohne, ich sag mal, ohne Menschen, die noch dazwischen sind oder Finanzinstitute, die dazwischen sind. Das ist natürlich eigentlich echt eine coole Idee, eben auch nochmal sich anders, ja, finanziell zu engagieren, ne? Und eben auch Nachhaltigkeitsthemen zu pushen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch echt eine größere Zukunft hat und würde mir wünschen, dass es eine größere Zukunft hat, weil es natürlich einfach auch eben dieses Thema für neue Startups oder so, also weil es eben auch einfach dieser Startup-Kultur auch bei uns einfach gut tun würde, wenn es da mehr gäbe. Also insofern kann ich das nur sehr begrüßen. Ja. Wie fandst du es?
Ich kann mich dem komplett anschließen und ich glaube, die ganze Bewegung zeigt ja auch, wo wird überhaupt noch investiert? Also wo fließt denn eigentlich auch zukünftig noch Geld und so? Und es wird einfach auch immer wichtiger, dass man schon einfach gewisse Nachhaltigkeitskriterien einhält, egal welche Größe, egal welche Art von Unternehmen. Und das einfach schon ganz früh sozusagen in der Gründung mitzudenken und auch schon als Startup da die Hausaufgaben direkt zu machen, ist natürlich auch total spannend, ne, und hilft. Und ich fand das halt so cool, deswegen genau dieses einmal, so ist die Theorie und so ist der Prozess auf Seiten der Plattform und so fühlt es sich an, die zu durchlaufen, war natürlich hochinteressant irgendwie. Und ich denke aber, das Beispiel um Tim und Weitel zeigt eben auch, dass da natürlich auch große Summen zusammenkommen, auch durch diese Finanzierungsform und man gleichzeitig selber gechallenged wird, wie nachhaltig man eigentlich ist und da aber direkt eben auch Dinge sieht, in denen man sich verbessern kann und eben aber auch angepasst auf so eine Startup-Kultur und das natürlich nicht drei Menschen sitzen, die sich wahrscheinlich mit dem Thema Nachhaltigkeitsbericht auseinandersetzen können, sondern dass das natürlich irgendwie alles einhergehen muss. Total spannend, ich finde es total interessant und könnte mir vorstellen, dass das immer prominenter auch wird in Zukunft.
Ja. Ich würde es mir wünschen, ja. Echt interessant. Und ich meine, die Arbeit ist natürlich auch toll, dort halt eben die entsprechenden Kriterien zu erarbeiten, das Ganze eben aber Open Source mäßig zu machen, die ganze Branche anzusprechen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle alles Gute beiden und drücke die Daumen.
Alles klar, Nils, das hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.
Ciao, Maike.